Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen und wie sagt Böhmermann immer, auch die draußen, das finde ich irgendwie nett. Nicht nur die Innen, sondern auch die draußen. Okay. Begrüßen wir hier zu Cobains Erben mit einer neuen Folge und wir haben quasi, könnte man sagen, naja, nicht ganz, aber irgendwie doch fast einen alten Jugendfreund von mir dabei, Tim Ziegeler, den ich zwar gar nicht kenne, aber der mir irgendwann böse Predigten über mich geschickt hat, in denen mein Comedy-Duo Super 2, damals noch Nimm 2, von irgendwelchen Predigern zur Hölle gejagt wurde. Hallo Tim, schön, dass du da bist.
Hallo zusammen.
Ja, das ist schön, dass du da bist, Tim, weil ich habe mich echt darauf gefreut, auf diesen Talk. Ich hatte die verrückte Idee, dich einzuladen. Heute, wir reden ja über ein richtig tolles, ernstzunehmendes Thema, wo du total die Expertise mitbringst oder so. Aber es war eigentlich nicht der Anlass, warum ich gefragt habe, ob du mal zu uns kommst, zu Cobains Erben, sondern ich fand deine Bilder so geil, die du auf Facebook und mittlerweile auch auf Instagram veröffentlichst. Das sind so Witzbilder, die sind total, das ist so ein Trash-Humor irgendwie, der mich irgendwie abholt, da wo ich stehe. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich eins davon sehe. Und dann habe ich gedacht, ey Tim, komm doch mal bitte zu Cobains Erbe und lass uns einfach mal so einen entspannten kleinen Talk mit dir machen. Das ist total schön, dass du dem gefolgt bist.
Ja, ja. Das finde ich auch. Und so in einer Art losen Kontakt, wie gesagt, sind wir schon seit ein paar Jahren. Also zumindest haben wir uns mal hin und her gemailt.
Sagen genau, so. Richtig, ja. Genau.
Wie kann das? Wie habt ihr euch...
Der Tim hat damals Hossertalk gehört, wenn ich mich nicht täusche. Richtig, und genau. Hat mir dann eben jene Predigt, in der mein Duo quasi, nicht dem Satan übergeben wurde, aber fast. zumindest nachgewiesen wurde, dass es gottlose Scheiße ist, die der Jay da macht. Also diese Predigt hat er mir dann mal geschickt und da habe ich doch sehr gelacht, muss ich sagen. Bin immer noch sehr dankbar, dass ich die jetzt irgendwo auf meiner Festplatte habe und dem Bruder dann eines Tages im Himmel vorspielen werde.
Ja, freut mich. Ich dachte, das sind ja Sachen, die du auch mal wissen musst, ne?
Genau.
Das muss man über sich wissen. Genau. Tim, was müssen wir eigentlich über dich wissen? Ah nee, weißt du was, bevor wir dich vorstellen, wir müssen noch ein paar Ansagen loswerden. Ja, das ist schon wichtig. Jay, fang du doch mal an.
Genau, also ich, wie immer an dieser Stelle, weise ich auf den Popcorn Culture Talk dieses Monats hin. Im Juni sprechen wir über die wirklich unfassbar gute Serie Beef, die auf Netflix zu sehen ist, die ich wirklich jedem nur empfehlen kann. Die ist wirklich unfassbar gut. Und der Talk ist auch wunderschön, den haben wir nämlich heute Nachmittag aufgenommen, von da weiß ich das schon. Auch wenn es von hier aus noch ein paar Tage sind, bis Cobains Erben erscheint, aber ich glaube auch bis der Popcorn Culture Talk erscheint, der wird ab etwa Mitte Juni online sein.
Also, ja, kommt der vor dieser Folge raus, auf jeden Fall.
Denke ich mir. Also das schaut so. Hört ihn euch mal an. Ich fand, das lohnt sich.
Ja. Ich habe Folgendes anzusagen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe im vergangenen Jahr von September bis Juni, also bis zu diesem Monat, ein paar nette, freundliche Leute gecoacht. Ich habe 6 Freunde von mir, begleitet. Wir haben uns einmal im Monat online getroffen und wir haben Gespräche geführt und sie hatten ganz unterschiedliche Anliegen, sie hatten Fragen, denen sie nachgegangen sind und haben sozusagen dann mich als Gesprächspartner genutzt. Ich habe die Gespräche moderiert, ich habe Fragen gestellt, ich habe zugehört, ich habe versucht, die Leute selber so ein bisschen ins Reden zu bringen, sodass man dann eben so selber auch mal so Gedanken formulieren kann, die man vielleicht so bisher noch nicht formuliert hat. Das waren total schöne Erlebnisse, die wir gehabt haben. Und diese Coaching-Runden gehen jetzt zu Ende. Und ich schreibe eine neue Coaching-Runde aus für weitere Leute. Wieder von September bis zum nächsten Juni, also Juni nächstes Jahr, einmal im Monat. Wenn du daran Interesse hast, dich einmal im Monat mit mir zu treffen, mit mir Gespräche zu führen über vielleicht eine Frage, die du hast, ein Problem, das du hast, über die Frage, wo es mit dir hingehen soll in deinem Leben oder stellenweise waren es auch Künstler, also wenn du vielleicht in der Kunst unterwegs bist und dich fragst, wie kann ich das eigentlich selber besser verstehen, was ich da mache, wie finde ich da eine Richtung, dann könnte ich dir möglicherweise helfen durch dieses Coaching. Wenn du interessiert bist, schreib mir doch bitte eine E-Mail. Du findest meine E-Mail-Adresse auf meiner Webseite gofi-müller.de und dann kommen wir ins Gespräch. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Also wenn du daran Interesse hast, melde dich einfach bei mir.
Und Gofi, wie ist das so, die Karriere von allen Ex-Pfarrern anzustreben und Coach zu werden?
Ja, ich mache das mehr als Künstler natürlich. Ne? Das stimmt schon. Das ist tatsächlich ein Berufszweig, den viele Ex-Pfarrer dann irgendwann auch ergreifen. Aber ich habe das war cool. War natürlich klar, dass du da irgendeinen gehässigen Spruch mir daher wirfst.
Ich muss da noch was reindrücken.
Ja. Aber lasst euch nicht Kirre machen vom Jay, der hat keine Ahnung, wovon er spricht. Der macht sowas nämlich auch beruflich.
Stimmt. Das ist wahr. So, aber jetzt sollten wir uns mal um unseren Gast kümmern.
Ja, das stimmt.
Der Herr Ziegler. Tim, wo verortet man dich denn so geografisch? Wie alt bist du? Erzähl uns mal so ein paar biografische Punkte aus deinem Leben, dass wir irgendwie so erstmal eine Einstiegsvorstellung haben, wer denn da heute vor uns sitzt.
Ja, also verorten kann man mich im Norden, in Bremervörde. Mhm. Wäre jetzt mal eine Quizfrage an die Hörer, ob die wissen, wo das ist. Das weiß eigentlich kaum jemand. Und man kann es vor allen Dingen auch nicht erklären, weil es stimmt alles nicht. Wenn ich sage, zwischen Bremen und Hamburg stimmt das geografisch nicht ganz. Wenn ich sage, im Elbe-Weser-Dreieck, dann denken die Leute ans Bermuda-Dreieck. Aber also so ganz grob kann man sagen, so zwischen Hamburg, Bremen und Nordseeküste bin ich zu Hause, geboren und zu Hause sozusagen. Und bin jetzt 41 Jahre, arbeite im Bereich Marketing und bin selber auch als Künstler an verschiedenen Ebenen, sage ich mal, aktiv. Ich singe in einer Metalband, bin ich jetzt als Sänger zum Beispiel, zeichne Tierbilder, weil Tiere gehen ja immer. Und
genau, das stimmt.
Das,
ne, Jay? Tiere gehen immer.
Tiere gehen immer.
Genau, was wollt ihr sonst noch wissen?
Ja, du hast dein Alter schon genannt. Marketing, was genau machst du da so?
Also gelernt habe ich mal ganz klassisch den Mediengestalter und also was damit zu tun hat, Gestaltung von irgendwelchen Marketingunterlagen, Drucksachen, Websites. Bin dann irgendwann aber auch stark in den Bereich auch Social Media reingerutscht. Alles, was digital im Marketing zu machen ist, Suchmaschinenoptimierung, sowas in die Richtung. Ne? Also
ja.
Das sind so meine Hauptaufgaben und das finde ich halt auch spannend, weil es immer was Neues gibt. Und es, ja, man eigentlich nie weiß, was in einem Jahr so passiert und ansteht. Das ist eigentlich das, was mich auch reizt so an dem Beruf.
Ja.
Und halt das Kreative, also ich bin ein kreativer Mensch. Und wenn ich irgendwie nicht schöpferisch tätig sein kann in irgendeiner Weise, dann werde ich halt auch irgendwie verrückt. Also.
Ist das so?
Ja, sehr schön.
Ja.
Genau.
Und davon kann man leben. Also ich meine, natürlich kann man davon leben. Ich weiß ja, dass es Menschen gibt, die sehr gut davon leben. Aber du bist jetzt ja nicht, also du hast jetzt keine Agentur oder sowas, ne? Sondern du bist quasi Freelancer oder?
Nee, ich bin schon angestellt auch in einer Agentur.
Ah, okay.
Aber nebenberuflich auch gerade im Bereich Social Media spezialisiert auf Zusammenarbeit mit Bands, außer Metal-Szene hauptsächlich. Das sind so die, ich sag mal, zwei Standbeine, die ich da habe sozusagen. Und davon kann man sicherlich leben, von der Kunst wiederum eher weniger. Aber das ist ja dann auch wieder die Frage, wo die Kunst beginnt und die Dienstleistung anfängt sozusagen. Da verschmilzt ja auch vieles miteinander. Also,
das ist genau der Punkt.
Gerade bei dem Berufsbild Mediengestalter denken viele, dass es was ganz Kreatives ist. Und eigentlich ist es manchmal eher was Handwerkliches. Und klar, was die Kunst angeht, da muss schon viel, glaube ich, zusammenkommen, dass man davon leben kann. Aber das wisst ihr ja selber auch am besten.
Ja,
so ist es. Du hast ja den Tim quasi ins Boot geholt. Wie bist du denn auf den Tim aufmerksam geworden überhaupt?
also ich hatte, wir kannten uns natürlich irgendwie schon entfernt. Mir ging das auch so durch unseren anderen Podcast, also durch deinen anderen Podcast, Jay, aber der ja früher mal unser Podcast war, Hossa Talk. Und da haben wir immer wieder mal Kontakt gehabt, Tim.
Wir haben uns aber auch mal gesehen, tatsächlich auf einer Lesung von dir in Bremerhaven. Ah. Tim Tom Gereja.
Ja, du bist da gewesen,
ich bin da gewesen.
In dieser Buchhandlung, wo fast niemand da gewesen ist, oder?
Das war so ein Büchereikaffee irgendwie, ne?
Also, ja, das war eigentlich ganz schön. Genau. Und wir waren eine schöne kleine Runde.
Richtig. Stimmt.
Da haben wir uns einmal leibhaftig gesehen.
Da haben wir uns gesehen und ich fand das Buch so genial, dass ich gedacht habe, das muss ich mir mal anhören.
Ja, das ist, vielen Dank. Ja. Das ist ja irgendwie auch so schön, wenn ein Musiker sagt, dass das Buch über Musiker Spaß gemacht hat. Das ist schön. Freut mich sehr.
Genau.
Ja. Aber gut, und wir hatten uns also, wir wussten, dass wir existieren, wir haben uns sogar mal getroffen, wir haben uns öfter mal im Internet gesehen und dann sind mir irgendwann diese Bilder aufgefallen. Ich kann dir einfach mal so ein Beispiel denken. Also du hast einen Instagram-Account mittlerweile, der heißt Tims_Tiere.
Richtig.
Und der ist noch relativ neu, glaube ich, ne?
Genau, der ist relativ neu. Der ist jetzt seit Anfang des Jahres ist der am Start. Ich kann ja mal erzählen, wie es zu den anderen Bildern eigentlich kam.
Ich gebe erstmal einen kurzen Eindruck, was das überhaupt für Bilder Eindruck sind, weil ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere nicht hundertprozentig weiß, was jetzt auf ihn wartet. Mich haut es halt komplett um. Ich bin jetzt gerade auf deinem Facebook-Account und da hast du zum Beispiel im Jahr 22 hast du einen Adventskalender gemacht zum Beispiel. Da hast du für jeden Dezember hast du ein Türchen gemalt, ne?
Genau.
Und deine Bilder sind halt einfach echt scheiße. Das muss man halt sagen. Die sind halt genial scheiße gemalt. Aber ich finde sie halt so genial scheiße gemalt, dass ich sie schon wieder richtig geil finde. Mit Kugelschreiber auf Papier.
Genau, richtig.
Und da sieht man jetzt zum Beispiel zwei Kinder, die Leergut mitgebracht haben zu dem Pfand-Leergutautomaten und eine ganz lange Schlange steht auch davor, aber das ist eben keine Menschenschlange, sondern eine richtige Schlange, die hält ihr Leergut in einem Beutel im Maul und da ist ein Einkaufswagen und in dem Einkaufswagen sitzt ein Orang-Utan und der wirft jetzt lauter Leergut in das Pfanddepot rein. So, ne?
Genau.
Und zu jedem Bild, das muss man dazu sagen, schreibst du dann immer auch noch einen Text. Also das ist eine Bild-Text-Kombination. Das ist ganz,
richtig,
ganz wichtig.
Es geht nicht.
Ja, der Text macht das Ganze überhaupt erst richtig geil. Und der Text zu diesem Bild, Türchen 14, vom 14. Dezember 2022.
Warte mal, sag mal ganz kurz, wo das auf Facebook zu finden ist, weil in seinem normalen Facebook-Account.
Achso, vielleicht ich das muss. Nicht. Ich glaube, man muss mit Tim befreundet sein, um die Facebook-Sachen sehen zu können.
Ne, bin ich.
Man muss.
Bist
du? Genau, also. Das ist halt, aber lies vielleicht erstmal die Beschreibung vor.
Okay, also jetzt noch den Text, damit es vollständig
genau
ist. Und dann sage ich, also der Text zu dem Bild ist: sehr lange Schlange am Pfandautomat, gut bürgerlich, Einwegpfand in edler Handtasche im Maule führend, nebst Orang-Utan hilfsbereit, als Vollstrecker der Pfandeingabe fungierend.
Genau.
Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das so eine Partizipialkonstruktion ist, ne?
Ja, genau.
Das ist nämlich. Das ist immer so.
Ich habe ja von Grammatik keine Ahnung, aber ich habe mir jetzt mal selber mich darüber informiert, was es eigentlich für eine Form ist. Und es ist Partizip Präsens, wenn ich das richtig sehe.
Das stimmt, ja.
Genau.
Das ist Partizip Präsens,
ja,
genau. So zum Beispiel auch bei Gebt Obacht Wartung, bei dem Türchen 18 zum Beispiel. Da sieht man einen Otter, der einen Gastank befüllt. Und der hält ein Schild in die Höhe. Da steht auf, Gebt Obacht Wartung. Und der Text ist, hört man wieder, Otter alleinstehend, einen Flüssiggastank wartend, zur allgemeinen Information, Hinweistafel emporhaltend.
Genau. Aber Goofy, wäre es nicht klüger, wir reden über die Instagram-Sachen, die jeder sehen kann?
Das ist viel, viel klüger. Ich wollte einfach nur mal einen Eindruck geben, um was für Bilder es sich handelt. Wir können gleich gemeinsam über Bilder philosophieren. Aber ich wollte nur, dass die Hörer und Hörerinnen und Hörenden einfach mal, ne, die Hörenden, da sind wir wieder bei Partizip Präsens aktiv, wissen, worum es geht.
Ich werde aber, das kann ich ja jetzt hier verkünden, diese beiden Bilder, von denen du gesprochen hast, bis zur Ausstrahlung der Folge auf dem Instagram-Account hochladen. Dann kann jeder sie sehen.
Good.
Bei Instagram Tims_Tiere. Ich hatte es erstmal zusammengeschrieben, allerdings habe ich dann gesehen, es könnte dann auch Tim Stiere heißen. Da weiß halt auch keiner mehr, worum es geht.
Ja, das stimmt.
Und genau, der Grund, weshalb du die jetzt bei Facebook gesehen hast und noch nicht bei Instagram, ja, war, dass es eigentlich nicht kein Kunstprojekt ist, was geplant war, sondern ich habe im Jahr 2020 am 1. Dezember zufällig ein Bild gepostet, was ich im Büro gemalt habe. Das war ein Polizeifuchs, also ein Fuchs, der so ein Blaulicht auf dem Kopf hat und so eine Kelle halt hochhebt. Und das habe ich aus Spaß gemalt, weil manchmal kommen im Büro auch komische Diskussionen und ich sage ja, ich muss dann schöpferisch tätig sein. Und in irgendeiner Form musste das irgendwie gemalt werden, dieses Bild. Und ich habe es bei Facebook gepostet und es hat vielen gefallen. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, heute war doch der 1. Dezember. Ich poste jetzt einfach mal jeden Tag ein Bild und habe da dann diesen Adventskalender draus gemacht.
Nicht schlecht.
Und erstmal auch nur für Freunde, weil ich auch nicht möchte, dass Leute, die mich jetzt irgendwie businessmäßig mit bei Facebook sehen, diese erklärungsbedürftigen Bilder als erste sehen. Weil die sind ja schon, gerade wenn man jetzt businessmäßig, habe ich dann schon öfter auch mit Leuten zu tun aus aller Welt, die vor allen Dingen auch kein Deutsch können und das nicht verstehen. Ne? Und wenn die dann sich mit mir befreunden sollen und ich mir ihren Social-Media-Account mit 300.000 Followern anvertrauen, ich nicht möchte, dass das das Erste ist, was diese Leute sehen.
Ja, das kann man schon verstehen. Ne? Das ist
die
wahr.
Denken ja, da ist ja, weiß ich auch nicht. Und dann habe ich das noch 2 Jahre danach auch gemacht, immer wieder als Adventskalender. Die Leute haben dann manchmal auch schon gefragt, gibt es wieder Bilder, kommen denn wieder Tiere? Irgendwann habe ich gesagt, ich kenne gar nicht so viele Tiere, weil es soll ja auch immer Neues sein und mehr als 12 oder 24 Tiere müssen einem erstmal einfallen. Dann hat mein bester Freund mir allerdings einen Kalender geschenkt, den kann man kaufen bei Amazon, der heißt Kackende Tiere. Da ist ein Monatskalender mit kackenden Tieren. Und dann hatte ich wieder Inspiration und irgendwann kamen wir dann auf die Idee, dass es natürlich schön wäre, diese Bilder auch, ich sag mal, jedem zugänglich zu machen. Und einen Fundus habe ich da jetzt mittlerweile ja auch schon von. Und dann habe ich halt diesen Instagram-Account ins Leben gerufen und lade da sowohl neue Bilder, die ich dann neu male, als auch die alten, die ich jetzt noch im Fundus habe, da wieder hoch. Also das ist so.
Sehr schön.
Ne? Also, und aber Jay, du, ne? Du fremdelst mehr so, ne? Du guckst du das alles so an und...
Naja, ich muss zugeben, mit dem Text ist es dann wirklich sehr witzig. Ich habe zuerst im Grunde so ein bisschen über die Bilder drüber gescrollt und gedacht, ah ja, das kann man auch machen. Zumal ich meistens überhaupt nicht wusste, worum es auf dem Bild ging, also was das bedeuten soll.
Ja.
Gut, klar, Unterschrift hier, Schnabeltier, das ist natürlich fantastisch. Aber mit dem Text wird es dann Schnabeltier 3 Tage Bart tragend, Reinigungsvorgang des dritten Schnabels mittels Brausetablette einleitend. Augenwimpern durch Wimpernzange ausrichtend mit Schwanz aktuellen Tag an einem Wandkalender anzeigend.
Er lacht.
Ja. Und dann ist es schon sehr witzig. Also man braucht den Text tatsächlich, um die Zeichnung zu identifizieren, sozusagen. Aber mit dem Text ist es fantastisch. Also
ja.
Sehr, sehr witzig.
Die Frage ist ja tatsächlich, ob Schnabeltiere auch dritte Schnäbel haben. Also diese,
ja, genau.
Ne?
Ja.
Das
genau,
ist eine Frage, die sich aufdrängt geradezu.
Ja, genau.
Genau, und da steht eine schöne Korrigatabs. Also man hätte schon auch auf den Gedanken so kommen können, aber erstmal sieht man da halt ein Glas vor diesem Viech, sag ich jetzt mal, und gut der Schwanz zeigt hinten auf so einen Kalender, aber ne, du hast das dann, der Text macht das dann noch wesentlich fluffiger und dann schnallt man, ach so, der dritte Schnabel, ja.
Muss man eigentlich was dazu geraucht haben, um sich sowas auszudenken?
Nee, garantiert oder? Nicht.
Wirklich?
Nein, wirklich nicht.
Du denkst dir das nüchtern aus, ja, ne?
Also ich kann ja jetzt hier mal ein Geheimnis lüften, aber ich habe tatsächlich noch nie in meinem Leben was geraucht. Also,
okay.
Ne?
Das kann ich davon
sagen. Das ist aber die erste Frage, die eigentlich immer kommt. Ne? So,
ja.
Was nimmt der? Ich will auch davon. Aber
ja, genau.
Ich glaube, das ist halt bei mir so, wie ich das vorhin sagte, ich muss halt irgendwie schöpferisch tätig sein und ich habe auch eine Vorliebe einfach für das Abstrakte. Also letztendlich ist das ja eine Abstrahierung oder Abstraktion von den blödesten Gedanken, die man irgendwie nur haben kann.
Also ich kenne, glaube ich, ziemlich viele Menschen, die solche Gedanken überhaupt nicht haben würden.
Ja, das, genau. Das,
zum Beispiel, was ich wirklich geil finde, ist der neueste Instagram-Beitrag. Grashüpfer konservativ mit Ameisen über sein Grundstück betreffendes Wegerecht diskutierend, von Ameisen hervorgebrachtes amtliches Dokument nicht anerkennend, sich dabei auf glaubhaftes Video einer zeitgenössischen sozialen Medienplattform berufend. Ich hab vorhin im Bus gesessen, hierher, ne, ins Studio, ja, und hab halt die ganze Zeit vor mich hingekichert, weil ich das einfach so scheiße finde, aber auch gleichzeitig so lustig.
Und ich kann nicht genau sagen, warum. Glaubhaftes Video einer zeitgenössischen sozialen Medienplattform berufen, das ist schon wirklich toll.
Genau, ihr könnt vielleicht sehen, welche Plattform das ist, ne?
Anhand des Logos. Ach so. Kann man das auf der Zeichnung erkennen?
Ja, man kann es auf der Zeichnung erkennen.
Oh, ja, natürlich. Stimmt. TikTok.
Ne? Genau. Habe ich bei TikTok gesehen. Hört man ja häufiger mal.
Ja. Ja, klar. Ich weiß das. Das habe ich bei TikTok gesehen.
Genau, richtig. Und das weiß der Grashüpfer auch, ja. Genau. Aber ja, das mit den abstrahierenden Gedanken, ich glaube, es gibt ja viele Bereiche in der Kunst, die so total polarisieren. Also, ich bin zum Beispiel auch ein riesiger Fan von Helge Schneider-Filmen. Und die sind ja oft auch so, sage ich mal, aufgebaut, dass es eigentlich nicht von vornherein einen sinnvollen Plot gibt, sondern einfach als nächstes das passiert, was eigentlich am abstraktesten ist und am unrealistischsten.
Am absurdesten
vor allem, genau. Es ist eigentlich das Absurde daran.
Ja.
Und das ist halt das, was, was mich in der Kunst auch, was ich interessant finde. Also wenn es nicht vorhersehbar oder in irgendeiner Form erklärbar ist. Und teilweise ist das dann wieder auch das, was mir tatsächlich schwerfällt bei diesen Zeichnungen, weil ein Tier zu finden und das irgendwie zu malen, ist noch in Ordnung, aber diese Tiere müssen ja möglichst absurde Sachen machen, sonst wäre es ja nicht lustig. Also wenn ich jetzt eine Ameise male, die irgendwie ein Baguette klaut und in ihrem Bau verschwindet, dann wäre das nicht lustig. Ne? Also
das stimmt, das wäre total normal.
Und natürlich frage ich mich dann, okay, Ameisen haben ja im Endeffekt auch festgelegte Wege und Straßen, die sie benutzen. Und was passiert eigentlich, wenn sie dabei das Terrain eines anderen Waldbewohners kreuzen? Und dann wäre die nächste Frage, okay, wer hätte denn jetzt rein vom Namen her schon überhaupt eine mögliche Berechtigung? Und da ist natürlich, wenn man übers Gras möchte, der Grashüpfer das, was dann wieder nahe liegt. Aber so naheliegend ist das gar nicht, wenn man da erstmal drauf kommen muss.
Das stimmt. Ja. Was interessiert dich denn am Absurden?
Ich glaube, mich interessiert daran, dass es, also jetzt im Speziellen bei diesen Tieren oder auch bei Filmen, dass es, es regt halt den Gedanken an. Also es regt, ich empfinde das als Inspiration selber. Also das Absurde in anderer Kunst, weil dadurch ja auch neue Kombinationen, sage ich mal, zustande kommen, die man, wenn man jetzt auf klassische Filme zum Beispiel geht oder sowas, jetzt nicht unbedingt hätte. Also einfach, dass man dadurch auf neue Ideen kommt, sich neue Horizonte irgendwie auch ein Stück weit öffnen. Und ich habe schon das Gefühl, dass es auch dass das Denken so ein bisschen, wie soll ich sagen, fördert.
Das ist sehr interessant,
Geist,
was du sagst.
Den Geist auch beansprucht. Also
das Absurde öffnet, habe ich gerade gehört.
Ja.
Das finde ich einen coolen Gedanken, muss ich sagen.
Total.
Ja.
Ist ein bisschen wie die Trinitätslehre.
Okay, ja, das musst du, glaube ich, erklären.
Ja, wieso? Das ist auch auf den ersten Blick auch komplett absurd, sozusagen.
Ja.
Und es bringt einen aber, wenn man drüber nachdenkt, finde ich, öffnet das einem die Gedanken jetzt, wenn man über Gott nachdenkt oder so. Ja. Also mir zumindest. Ich weiß, es gibt eine Menge Leute, die gucken mich immer mit großen Augen an. Aber deswegen würde ich sagen, ja, das stimmt sogar auch für Ernsthaftes. Absurdes.
Auf jeden Fall.
Dass es dich anstößt, auf neue Dinge zu kommen.
Ich würde jetzt auch sagen, dass die Zeichnungen, auch wenn sie witzig aussehen, natürlich, also teilweise schon auch ernsthafte Hintergründe haben. Also die sich vielleicht jetzt nicht unbedingt erschließen, aber zumindest kann man dadurch ja halt auch viel hinterfragen. Ich habe zum Beispiel diesen Igel gemalt, der einen Mettmenschen
Den fand ich auch großartig. Genau.
Oder den Bandwurm, der eine Fruchtgummitüte mit sauren Menschen verzehrt. Also ja. Ne, das ist ja in der Umkehrung entsteht dann was Lustiges, was aber natürlich ja auch wieder selber einen hinterfragen kann, sozusagen, oder auch Themen ansprechen kann. Aber ich glaube, das Absurde, ich weiß nicht, Goofy, du kennst vielleicht noch Bremen 4 singt Deutsch. Gab es früher mal
auf. Nee, habe ich leider nicht mehr. Oder? Habe ich nicht mehr richtig mitbekommen. Da war ich, glaube ich, schon weg. Aber
also, die haben halt damals im Radio dann diese Popsongs auf Deutsch übersetzt. Und zwar quasi so schlecht, wie es geht. Und wenn ein Wort mehrere Bedeutungen hat, dann haben sie immer die, sag ich mal, die genommen, die eigentlich nicht am naheliegsten ist. Ne? Ja. Und dann so Rock Around the Clock war dann halt 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr Felsen. Ja. Also so Rock.
Ich doch, stimmt. Ey, weißt du was, ich erinnere mich doch. Doch, ich habe das noch gerade mitbekommen. Stimmt, ja.
Und das fand ich eigentlich immer interessant. So, wenn man das so ein bisschen weiterspinnt, so wie letztendlich ist das ja auch ein Spielen mit Worten, mit Begriffen. Wie weit kann ich diesen Begriff eigentlich noch auslegen, sodass jeder noch versteht, was gemeint ist, aber eigentlich der Sinn dadurch ein ganz anderer wird. Das meine ich vielleicht auch damit, dass ich sage, es kann ja den Geist auch ein bisschen öffnen, weil ich finde Sprache irgendwie auch was sehr Schönes, mit Sprache zu spielen, mit Worten zu spielen, und das ist da ja in diesen Bildern halt teilweise auch. Also,
das ist ja in mehreren Kunstformen der Moderne auch, die gar nicht versuchen, witzig zu sein, wird ja auch das Absurde genutzt, um den Rahmen zu sprengen, also wirklich den Rahmen zu sprengen. Und das, ich habe damit durchaus Mühe. Ich meine, ich gebe mich immer so als kunstaffin oder so, aber ich mag ja auch gerne zum Beispiel eine stringent erzählte Geschichte oder so. Aber manchmal begegnet man ja so Formen in der Kunst, die wirklich super schräg sind, die gegen alles gehen, was du gerade erwarten würdest. Das ist auch anstrengend, ne? Und vor allen Dingen, wenn es nicht lustig ist. Wenn es lustig ist, denkt man, okay, dann kannst du so ein bisschen die Spannung durch Gelächter wieder abatmen. Aber wenn es eben gar nicht lustig ist und du musst dieses Absurde, Groteske eben einfach aushalten, manchmal auch anstrengend.
Goofy, du hast doch mal irgendwie von diesem Theaterstück erzählt, was in lauter Lauten oder erzählt wurde, also in einer Sprache, die es gar nicht gibt oder irgendwie sowas. Ne?
Ja, stimmt.
Das war irgendwie, oder ein Gedicht, was vorgetragen wurde oder irgendwie sowas in einer Sprache, die es nicht gibt, sozusagen. Ja. Ne? Das klang sehr anstrengend.
Ist bestimmt aber anstrengend.
Ehrlich gesagt auch wenig lustig.
aber darum geht es dann irgendwann auch gar nicht mehr, dass man lacht, sondern ich finde den Gedanken der Öffnung halt total interessant. Also, dass man neue vielleicht Assoziationen hat oder.
Ich glaube, dass man sowas vielleicht auch lernen kann. Ein Stück weit, genauso wie man, ich habe mal irgendwo den Spruch gehört, um ein Weinkenner zu werden, muss man auch erstmal viel Wein trinken, weil letztendlich für jemand, der keinen Wein trinkt, schmeckt jeder Wein gleich. Mhm. Und erst wenn ich viel Wein getrunken habe, jetzt vielleicht nicht litermäßig, sondern einfach verschiedene Sorten und weiß ich, dann kann ich das differenzieren. Und die Differenzierung, die ist eigentlich ja nur ganz fein, ne? Weil für den einen gibt es Rotwein, dann gibt es für manche gibt es dann vielleicht noch trockenen und lieblichen Rotwein, und für den Weinkenner, für den ist das natürlich nicht mehr gleich. Also letztendlich kommt man da ja in der Kunst von einer Vergröberung immer weiter in eine Verfeinerung rein. Ja. Und dafür muss man, glaube ich, aber lernen, und gerade was auch die Sprache angeht und die Deskription von meinen Bildern zum Beispiel, muss man vielleicht dann schon auf die einzelnen Worte auch achten und überlegen, oder ich überlege dann auch manchmal wirklich lange, nehme ich jetzt dieses Wort, nehme ich das Wort, und ich glaube, dass man das lernen kann und dass das auch für viele Bereiche der Kunst gibt. Es gibt ja auch Musikstile, weiß ich, also es gibt, glaube ich, niemand, der zum ersten Mal Jazz hört und sagt, boah, das finde ich geil. Aber
das ist selten.
Ich fand Jazz auch immer total ätzend, und in den letzten Jahren konnte ich es mir halt aneignen.
Genau.
Einfach weil man es, es gibt ja verschiedene Arten, auf die man was genießen kann. Es gibt Kunst, die kann man sehr leicht genießen. Es gibt Musik, die kann man nebenbei gut hören und man hat sofort ein Gefühl dabei. Man kann aber auch Musik hören und dabei denken so, boah, diese Melodie, nachdem ich die jetzt dreimal gehört habe, ist mir aber da diese Polyrhythmik aufgefallen, und das ist ja echt total geil, was die da spielen, so, ne? Und so kann man da ja auch dran gehen. Und ich glaube, dass die Bilder, die ich mal, dass die vielleicht auch eher dazu geeignet sind, sich die mal eine Minute länger anzugucken. Also, ne, und
ja. Damit du willst sie also tatsächlich mit Jazz vergleichen.
Free Jazz, genau.
Absurder Free Jazz, so ungefähr.
Also, sie sind auf jeden Fall nicht einfach hingeschlunzt, diese Bilder.
Ja.
Ne?
Ja, sie sehen, aber sie wirken im ersten Augenblick schon wie hingeschlunzt. Wenn man dann das mit dem Text und so weiter sich genau und dem tatsächlich, wie du auch sagst, dem Bild ein bisschen mehr Zeit und Raum gibt, dann merkt man schon, okay, da hat sich jemand was bei gedacht. Aber auf den ersten Blick denkst du ja an so eine Krickel-Krackel-Sache irgendwie.
Genau, da werde ich auch oft nachgefragt. Ich muss allerdings sagen, das ist nicht bewusst so gemalt, sondern das ist halt so, wie ich es kann. Also.
Okay, tut mir leid, dass ich gesagt habe, das ist scheiße gemalt. Ich wollte dich nicht beleidigen.
Also ich habe tatsächlich, also was Zeichnen angeht, mag man bei meinem Beruf vielleicht gar nicht glauben, aber bin ich jemand, der überhaupt eigentlich, wenn man es jetzt rein handwerklich betrachtet, nicht zeichnen kann. Also ich habe kein Gefühl für Proportion und ich kann mir auch, manchmal weiß ich gar nicht, manchmal frage ich dann erstmal, wie viele Beine hat denn jetzt dieses Tier, bevor ich das male? Oder ich habe mal einen Elefant gemalt und dann vergessen, dass der ja einen Rüssel hat. Den muss ich dann halt noch dazu, da habe ich einfach eine Nase gemalt. Das ist eines der ersten Bilder in meinem Instagram-Account, da sieht man das auch, dass ich dann nachher den Rüssel da noch so dran bauen musste. Und und das ist halt... Ist halt so bei mir, ich male das dann aus dem Kopf und überlege mir, wie sieht dieses Tier aus.
Ja, sehr, sehr schön.
Und dann, aber ich finde, du hast schon einen gewissen Sinn für eine Komposition. Ich finde die Bilder, also die sind natürlich super schlicht gemalt und natürlich sind die Extremitäten oft viel zu lang und so weiter und so fort. Aber der Aufbau des Bildes, ich finde den gut, ehrlich gesagt. Ja. Ich finde das gar nicht schlecht.
Dankeschön.
Ja, ich find es erstaunlich gut. Also bei aller Schlechtigkeit finde ich es einfach erstaunlich gut. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist genau das, was mich auch da immer wieder so zum Lachen reizt. Also es wirkt so blöd und dann ist es gar nicht blöd. Es wirkt schlecht gemalt und dann find ich's gar nicht so schlecht. Und dann denke ich eben, es muss ja auch schlecht sein. Es wäre total doof, wenn das jetzt richtig kunstvoll gemalte Bilder wären. Das ist genauso, wie es sein muss. Und dann kommt eben der Text und der ist natürlich irgendwie auch blöd, aber dann merkst du auch beim Lesen, der ist komponiert. Also das ist schon wirklich ganz viel Grips, was in so ein kleines Kunstwerk reinfließt. Und das ist, glaube ich, das, was mich zum Lachen bringt. Das ist diese Spannung aus, das ist blöd, nee, das ist ja gar nicht blöd. Das ist so ein bisschen beides, das schillert so irgendwie. Und das finde ich, das mag ich.
Ja, vielleicht.
Es ist auch diese Uneindeutigkeit, diese Absurdität irgendwie, die mich freut.
Vielleicht ist es ja auch das Phänomen, dass, ich sag mal, die Art und Weise, wie die Texte geschrieben sind, sie eigentlich nicht zum Bild passen, weil das Bild ja, sag ich mal, handwerklich nicht sehr gut gezeichnet ist, würde man jetzt sagen, und auch nicht sehr, vielleicht nicht unbedingt sehr durchdacht, sondern eher spontan entsteht. Und der Text dann aber eigentlich ja in so einem, wenn man so möchte, so einem typischen Beamtendeutsch eigentlich auch teilweise ist. Also durch diese, das klingt ja wie aus einem Polizeibericht oder aus einem...
Ja, das Partizip Perfekt Aktiv benutzt man eigentlich jetzt erst wieder neuerdings, weil man jetzt ständig Studierende und Hörende sagt und so. Und man irgendwie versucht, ja politisch korrekt zu sein. Ne? Vorher war das eigentlich eine Form, die man eigentlich normalerweise im Umgangsdeutsch nicht benutzt hat, würde ich sagen.
Genau. Und ich weiß eigentlich auch nicht, wie ich darauf gekommen bin, weil ich spreche ja im Alltag nicht so. Aber ich wollte es auch da halt möglichst... Es soll ja deskriptiv sein, so wie in einem... Wie wenn man in ein Museum geht, da sind ja manchmal auch so Bildunterschriften, gerade bei so älteren Fotos oder Gemälden, Fotos nicht.
Es
soll möglichst wie so eine Unterzeile bei einem so...
Genau.
Ne, möglichst aber auch
das
nicht
werten,
sondern
beschreiben. Das ist das, was mich sprachlich gefreut hat. Jetzt fällt es mir auf, genau. Dieses Partizip wendet man eigentlich nur an, wenn man gerade irgendwie... Das ist eigentlich normalerweise ein total aufgeblasener Stil. Man macht sowas nicht. Und wenn jemand sowas macht, dann will der entweder einen auf dicke Hose machen oder er kann es gerade nicht besser. Normalerweise macht man das nicht.
Na gut, und du, oder es ist satirisch.
Ja,
ne?
Also ich meine, und in diesem Fall schmeißt du halt so viele Partizipe da so rein, dass es halt schon wieder, dass es eben einfach wehtut.
Und der Satz muss möglichst lang werden, das ist ja auch...
Ja, der muss möglichst lang werden, genau, stimmt. Der hört einfach niemals auf. Dieser,
möglichst viele Adjektive noch irgendwie mit reinhauen, also eigentlich...
Das sind alles ganz bewusste Regelverletzungen, die du machst.
Ja, genau. Aber ich finde, da sind wir gar nicht weit von Helge Schneider entfernt. Also so ähnlich funktionieren dessen Anmoderationen auch. Also nicht immer in diesem Partizip, wie nennt man das?
Partizip Perfekt. Das ist das PPA, ne? Das ist das PPA.
In diesem
da gibt es das Partizip Ton. Perfekt Passiv. Weiß ich nicht mehr genau, wie das bildet. Habe ich in Latein gelernt, ja.
Wie dem auch sei. Aber von der Stilistik hat das eine gewisse Nähe zueinander, finde ich.
Ja.
Das ist super.
Ja, das stimmt. Trash.
Trash. Genau. Würdest du das denn also für dich selber, bezeichnest du das als Kunst oder als Satire oder und als Satire und Kunst? Wie würdest du das beschreiben? Ist das für dich Kunst?
Kunst auf jeden Fall. Also Satire ist für mich auch Kunst. Also es sei denn, es gibt natürlich verschiedene Formen von Satire. Satire kann auch Journalismus sein oder kann auch, was weiß ich, was Böses sein, wie auch immer. Ne? Aber ich sehe es schon aus Kunst, wobei natürlich die Bilder auch aus unterschiedlichen Situationen entstehen. Also teilweise sind es einfach Sachen, die ich lustig finde von der Vorstellung. Zum Beispiel habe ich jetzt hier, weiß ich, einen Bandwurm gemalt, der in einer alten VHS-Kassette wohnt, weil es halt ein Bandwurm ist. Ne?
Ja,
genau. Sowas ist halt eher lustig, aber manche Sachen sind halt auch da, die natürlich schon auch, wo die Tiere sehr vermenschlicht werden und manchmal auch aktuelle Geschehnisse oder soziale oder gesellschaftliche Themen ja auch durchaus behandeln. Ne? Und natürlich möchte ich das nicht in irgendeiner moralisierenden Form machen, sondern das ist halt so meine Art, mich mit Dingen halt auch auseinanderzusetzen. Ne? Also oder halt auch die Leute zum Nachdenken, was heißt zu bewegen, das klingt auch schon wieder zu aktiv eigentlich, aber sich halt einfach manchmal zu überlegen, Moment mal, wie gesagt, hat ein Schnabeltier, hat das eigentlich auch einen dritten Schnabel oder eine Spinne, könnte die gleichzeitig auf zwei Smartphones chatten, weil sie mehr Arme hat und dadurch bei Tinder noch mehr Matches haben und so, das, was sich ja viele wünschen. Und das ganze Netz, was mit Insekten voll ist, dadurch vergessen, weil der Endorphinausstoß so hoch ist. Das sind ja schon Themen, die dann, wenn man sich da mal so mit beschäftigt, vielleicht gar nicht so weit auch von unserer Gesellschaft weg sind gerade.
Ja.
Oder ein Karpfen, der sein Kapital in Sunnyfair-Bonds anlegt. Das sind schon irgendwie Sachen, wo ich mir auch manchmal denke, so, ey, wenn ich jetzt hier noch dreimal die A7 hoch und runter fahre, dann hast du halt schon das Geld zusammen für ein schönes Candlelight-Dinner oder so. Und das sind so Themen, wo ich dann irgendwie darauf komme. Und ich glaube, es wird halt auch absurder, wenn man Tiere das machen lässt. Weil bei Menschen weiß man ja, dass die nicht nur vom Instinkt gesteuert sind, sondern selber ja noch eine gewisse Entscheidungskraft haben. Aber wenn ich diese Tiere-Sachen machen lasse, wird dadurch eigentlich deutlicher, wie seltsam Menschen manchmal einfach auch handeln oder wie komisch wir einfach manchmal Entscheidungen treffen oder die Welt sehen oder ja, so, ne? Ich glaube, das wird deutlicher, wenn man das über Tiere macht, weil...
Ja, witzig. Dann sind wir im Bereich der Fabel. Fabeln machen das ja auch.
Genau, richtig.
Die veranschaulichen etwas über das Menschsein, aber oft in Form von Tieren. Ja, das ist schon schön. Aber wie kommst du auf deine Ideen? Also wie passiert dir das einfach? Oder setzt du dich hin und sagst so, ich muss mal wieder ein Bild machen?
Also er guckt sich wahrscheinlich seinen Kalender mit den kackenden Tieren an und...
Genau, ja, also...
Meditiert ein bisschen?
Genau, richtig. Also manche Ideen habe ich irgendwie länger, aber die Tiere sind meistens gar nicht das, womit ich anfange, sondern ich fange eigentlich eher mit der Tätigkeit an, die haben. Mhm. Und da teilweise habe ich halt einfach mal so darauf geachtet, was für absurde oder nebensächliche Tätigkeiten machen Menschen eigentlich oder machen wir halt alle und wie wär's, die mal in den Vordergrund zu stellen? Also das ist eigentlich, für mich ist eigentlich das, was sozusagen die Tätigkeit der Tiere, das ist eigentlich das Erste, was ich so halt im Kopf habe. Und dann überlege ich mir halt irgendwie, welches Tier dazu passen würde. Und ja, meistens fange ich dann aber einfach an und das kommt dann wirklich auch so beim Zeichnen teilweise. Ne? Also ich habe so eine grobe Idee davon, aber ich habe jetzt nicht, dass ich vorher sage, okay, hier ist das Tier, das soll das und das machen und hier oben fange ich damit an. Das ist ja, die Bilder sind ja auch alle zweidimensional gehalten. Das heißt, ja. Ich muss jetzt auch nicht überlegen, was ist im Vordergrund, was ist im Hintergrund. Also da gehe ich jetzt, ich sag mal, weniger strategisch ran, sondern ja, so eine gewisse Hommage an die 80er oder an alles, was irgendwie retro ist, ist manchmal auch mit dabei, mit VHS-Kassetten oder eine Katze, die illegale Raubkopien von Filmen brennt mit ihrem Brennprogramm und einer Spindel mit CD-Rolling, sowas ist halt, ja, vielleicht dann auch so ein bisschen Kindheits, wie nennt man das?
Verarbeitung.
Genau.
Ja. Aufarbeitung,
genau.
Ja. Hast du dann einen bestimmten Block oder malst du einfach auf allem, was so dir gerade unter die Finger kommt?
Ich mal tatsächlich mittlerweile einfach mit einem Kugelschreiber und oder einem Gelstift auf weißem Papier und scanne das dann ein. Hm. Ne, also das ist so. Die sollen ja zweidimensional und dann in Schwarz-Weiß funktionieren. Das ist halt auch ganz wichtig. Das heißt, es wird auch nichts ausschraffiert oder so.
Aha.
Und
aber hier, ich bin gerade wieder beim Adventskalender auf Facebook, ne?
Ja.
Und da ist sowas auf dem Papier wie so ein Wasserzeichen.
Ja, hier. das habe ich da mal drauf gemacht, um halt einfach sicher zu gehen, dass nicht Leute das irgendwo kopieren und dann.
Okay.
Genau, richtig. Das ist nachträglich dann da reingesetzt, richtig.
Ah, verstehe. Okay.
Genau. Richtig.
Ja. Ich bin hier gerade bei Schwertfisch hungrig, eine Mehlschwitze zubereitend, durch anatomische Gegebenheiten nicht über die Möglichkeit einer visuellen Topfprüfung verfügend. Daher Zubereitungsprozess mittels aufwendiger Videotechnik per Direktübertragung überwachend.
Ja.
Und genau, der Schwertfisch steht am Herd und schüttet gerade Mehltyp 405 in den Topf. Und eine Minolta-Kamera, das ist so witzig, die Firmenbezeichnungen sind auch immer dabei, filmt in den Topf und überträgt das Ganze per Kabel an einen Löwe-Fernseher, der höher an der Wand hängt. Und da sieht man das ganze Bild nochmal, aber diesmal von oben, was auch wirklich ziemlich abgefahren ist, Tim. Und dann kann man sogar sehen, dass auf dem Herd noch, was liegt denn da?
Ja, es liegt Alsan S, weil es ist natürlich ein veganer Schwertfisch und der nimmt
Alsan kein... Alsan S liegt
ja,
da.
Genau, ja. Der nimmt keine Butter, sondern Alsan S. Ne?
Also genau, und wenn ich so auf das Bild schaue, sehe ich nur den Block auf dem Herd liegen, aber auf dem Fernseher, weil die Minolta-Kamera ja von oben filmt, sieht man dann, dass es Alsan S ist. Es ist alles ziemlich ausgefuchst, ehrlich gesagt.
Es ist aber ja auch ein Dilemma, weil das ist mir beim Zeichnen dann tatsächlich selber erst aufgefallen, ein Schwertfisch kann ja nicht in den Topf gucken, wenn er vorm Herd steht.
Das
weil wie
ja
soll
nicht.
Er das machen mit der Nase? Die Nase stößt ihn,
genau.
Ne? Also, ne? Und das ist dann was. Also,
genau.
Das
er kann
ist halt
den Kopf nicht senken, ne? Das ist
genau.
Ein Problem.
Ja.
Ja.
Oder er könnte mit so Zangen arbeiten, weißt du? Mit Zangen in den Topf und dann von ganz weit oben reingucken.
Immerhin kann er mit seiner Flosse das Mehltyp 405 festhalten, was auch eine ziemliche Kunst ist, würde ich sagen.
Gut.
Definitiv.
Definitiv. Das sind dann halt, gut, das Bild funktioniert dann natürlich auch nur mit einem Schwertfisch. Das würde jetzt nicht mit einem Oktopus funktionieren, ne? Aber
das stimmt.
Ja?
Du hast gesagt, wir können uns auch noch Tiere aussuchen, weil du vielleicht für uns dann noch ein schönes Bild malst.
Genau, richtig. Ich habe angeboten, dass ich zum Erscheinen dieser Folge euch ein Tierbild male und ihr dürft euch jeder ein Tier aussuchen.
Und deshalb sage ich apropos, weil als du das uns angeboten hast, wusste ich schon, dass ich Oktopus sagen würde.
Sehr gut.
Oh, nicht schlecht.
Ja. Hatten wir schon mal, aber...
echt schade.
Ja, ich hatte mal einen Oktopus, der mit seinen Armen mit vier Akkordeons vierstimmig Last Christmas spielt.
Nice.
Sehr nice. Das sind echt richtig schlaue Tiere, die
Oktopoden.
Oktopoden.
Die Oktopoden, genau. Also, ja, ich bin auch nicht so weit, dass ich mir das, okay, das, das schon jetzt sagen könnte.
Hast du noch
ein bisschen ich habe noch ein bisschen Zeit, hoffe ich. Also ich schwanke noch zwischen verschiedenem.
Du musst dich sowieso noch ein bisschen in Tims Kunst eingerufen, ich merke das schon. Ich bin da schon voll drin, Alter. Aber wir hatten ja vorhin noch darüber gesprochen, Tim, du managst die Social Media Accounts für große Bands, ziemlich große Bands, also Bands, die wir kennen könnten, wenn wir ihre Namen nennen dürften, aber durchaus Bands, die zum Beispiel bei Wacken spielen oder so.
Genau.
Das heißt, du kennst dich aus mit Social Media und wir hatten im Vorfeld so überlegt, würden sich deine Witzbilder auf den Social Media eigentlich gut behaupten können oder nicht? Was sagst denn du dazu als Fachmann?
Tja, vielleicht ist das gerade der Versuch, quasi alles zu machen, was man im Social-Media-Bereich nicht machen sollte. Ich glaube, das ist durchaus eine Motivation für mich. Weil wenn ich jetzt mit der Analyse daran gehe, wie Social-Media-Posts aufgebaut sein sollten und was ich jedem empfehlen würde, im Social-Media zu beachten, dann missachtet dieser Account eigentlich so ziemlich alles. Also eine Regel ist halt, dass der Inhalt muss sofort erkennbar sein. Der muss, wenn man im Feed durchscrollt, muss er halt hängen bleiben. Das ist bei den Bildern hier nicht der Fall, einfach auch, weil sie viel zu kleinteilig gezeichnet sind. Man die Situation nicht sofort erfasst. Dann sollten die Texte möglichst kurz sein, also möglichst kurze Sätze, möglichst viele Emojis, möglichst einfach zu verstehen, nicht viele Adjektive. Und das missachten diese Posts ja eigentlich alle.
Komplett, ja.
Und vielleicht ist das auch so meine Form von, ich weiß nicht, da gibt es, glaube ich, auch einen Begriff für, ne, wenn man so zerstörerische Kunst eigentlich macht. Also die,
ja, genau,
ne, die das Medium eigentlich total negiert. Also
ja.
Und vielleicht ist das so eine Art Ausgleich, die ich dann vielleicht auch brauche, weil ich an anderen...
Anarchistische Kunst, oder? Ja. Könnte man das anarchistische Kunst nennen?
Eigentlich...
Die sich wirklich über alle Regeln hinwegsetzt.
Genau.
Also das macht, hat was Anarcho-mäßiges auf jeden Fall.
Ja, total.
Ich glaube, das liebe ich so daran. Das ist, glaube ich, genau das, was ich so geil finde.
Ja.
Und dass du das auf dieser Ebene dann eben auch nochmal wiederholst, ne? Das verletzt ja schon so viele Regeln eigentlich. Also das ganze Ding macht alles genau so, wie man es nicht machen sollte. Und das kannst du jetzt auch noch auf den Social-Media-Bereich übertragen.
Ja, das stimmt. Das ist nochmal eine neue Ebene eigentlich. Ne? Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht.
Nee, ich auch nicht. Das fällt mir gerade so auf, wie du das sagst. Ja.
Aber es ist vielleicht einfach auch ein Ausgleich, wo ich mich in anderen Bereichen, in denen ich arbeite, halt immer darauf konzentrieren muss, möglichst on point zu sein. Und ich aber jemand vom Typ bin, der Sachen gerne möglichst, wie soll ich sagen, möglichst detailreich auch bespricht. Also auch bei Sprache ist es mir schon irgendwie wichtig, möglichst besonders gut auszudrücken, was ich eigentlich meine und nicht nur mit 5 Buzzwords in den Post um mich zu schmeißen, damit die anderen Leute möglichst schnell darauf reagieren und angesprochen sind. Und ich glaube, es ist zum Teil dann für mich so eine Art Ausgleich oder auch, wie soll man sagen, Verarbeitung klingt jetzt zu sehr nach Trauma irgendwie, aber ein Stück weit natürlich schon der Versuch, wie man es eigentlich auch machen könnte, wenn man nicht darauf angewiesen wäre, möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen von den Leuten. Weil das ist ja ein Problem, was Social Media so mit sich bringt. Dass die Aufmerksamkeit des Betrachters und die Frage, ob das für Kunst was ist, was der Kunst gut tut oder ihr vielleicht eher schadet, wenn sie so davon abhängig ist, möglichst schnell in den Kopf zu gehen. Ne?
Naja, die Frage ist ja bei Social Media, ist das Kunst oder ist das Propaganda? Ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist es in der Regel Propaganda. Ne? Also sprich, man versucht auf Social Media was zu verkaufen, nämlich sich oder seine Kunst, aber man macht das in Form von dem, was eben auch in der Werbung funktioniert. Ne? Und entweder man hat so eine flache Kunst, dann widerspricht sich das gar nicht doll. Oder man nimmt halt in Kauf, dass man, keine Ahnung, seine Kunstwerke für Social Media so aufbereitet, dass es eben nach den Regeln funktioniert und bei den Leuten hängen bleibt. Die Regeln, die du vorhin erklärt hast, im Grunde. Ne? Mhm. Aber es hat dann, finde ich, also das Social-Media-Produkt hat dann meines Erachtens weniger was von Kunst eben als was von Werbung oder Propaganda oder so.
Genau. Also das ist echt ein Dilemma, finde ich. Ich habe neulich ein neues Bild gemalt, ne? Ein abstraktes Bild. Ich bin Samstag hier in mein Atelier gegangen, was wir hier haben in der Factory, habe gemalt, mir gefällt das Bild. So, ich habe das fotografiert, ist ein schönes Bild. Ich habe überlegt, ob ich das bei Instagram poste oder nicht. Mhm. Und ich habe gedacht, das funktioniert auf Instagram nicht. Es sieht einfach schon auf dem Handy-Foto, sieht es nicht mehr so schön aus, wie es in echt aussieht. Ne? Wenn ich das jetzt noch auf Instagram poste, ist das Bild noch mal kleiner und es kann sich einfach nicht behaupten in diesem Bilderstrom. Es hat keine Chance. Ne?
Genau.
Obwohl es echt ein schönes Bild ist. Aber und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, ich will das nicht opfern sozusagen. Obwohl, vielleicht mache ich es irgendwann doch nochmal, weil es halt etwas ist, was ich gemacht habe. Aber das ist schon echt ein Dilemma. Du willst
es nicht prostituieren.
Genau. Ja. Im Prinzip schon, ja. Aber auf der anderen Seite, wenn zum Beispiel diese Kanäle eben die Möglichkeiten sind, um auf deine Kunst hinzuweisen, ne, dann stehst du in der Spannung, passe ich mich den Gegebenheiten, den Gesetzmäßigkeiten an, sozusagen. Damit es dann eben überhaupt auch wahrgenommen wird. Aber welche Konsequenzen hat das dann für das Kunstwerk, was ich schaffe? So. Oder fange ich schon an, das Kunstwerk zu erschaffen mit dem Gedanken, naja, es muss aber ja irgendwie auch geil auf Instagram aussehen, ne?
Das ist in beiden Fällen dann das Dilemma. Also
ja,
entweder das eine oder das andere. Ja, aber das ist, wie du schon gesagt hast, man hat diese festgelegten Regeln, was irgendwie im Social Media funktioniert und was nicht. Aber wenn du jetzt von vornherein schon daran gehst, dass es funktionieren muss, letztendlich ist es ja immer dann dieser schmale Grat zwischen Kunst und letztendlich auch einer Dienstleistung.
Ja.
Und auch der Frage, wie authentisch du damit sein kannst. Also da ist auch jeder Künstler, auch zumindest ist das meine Erfahrung mit den Künstlern, mit denen ich arbeite, die sind auch alle sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, die sehen zum Beispiel die Musik, die sie machen, schon hauptsächlich als Produkt auch an. Und denen ist es dann auch egal, ob es als Produkt bewertet wird. Oder auch jetzt gerade mal, wenn man darauf geht, wie sich auch die Musikindustrie zum Beispiel verändert hat, wo es halt viel auf Streaming-Dienste mittlerweile ankommt, wo sich keiner mehr ein Plattencover anguckt. Ist ja nicht ohne Grund, dass viele Künstler auch oder dass diese Hip-Hop-Künstler zum Beispiel populär sind oder erfolgreich in Streaming-Dienstleistungen, einfach weil ihre Songs relativ kurz sind und auch da genau auf die Plattform zugeschnitten sind. Alle mit Songs so zwischen 2,5 und 3 Minuten, um da halt auch möglichst viele Streams rauszuholen. Oder selbst größere Bands, die zum Beispiel eher lange Songs machen. Also ich bin ein großer Fan von Marillion zum Beispiel, die eigentlich mittlerweile auf ihren Platten, die Platten bestehen eigentlich nur noch aus 3 Songs, die jeweils so zwischen 15 und 18 Minuten dauern. Aber die werden natürlich für die Streaming-Plattform dann nochmal gekappt und auf 3 Minuten abgesenkt, damit es funktioniert. Ne? Das ist, ist eigentlich auch
Wahnsinn.
Es ist eigentlich auch total hart, weil eigentlich ist das Kunstwerk damit wird beschnitten im wahrsten Sinne des Wortes. Ne?
Es ist eigentlich gar nicht mehr dasselbe Kunstwerk, ne? Kann man eigentlich nicht sagen, oder?
Na, es ist wie früher die Single und die Maxi-Single. Ne?
Ja,
also,
genau.
Erinnert ihr euch noch? Also es gab doch ganz oft dann von Hits irgendwie längere Versionen, die es dann auf den sogenannten Maxi-Singles gab. Also so neu ist das gar nicht, wenn man so will. Und auch, ich meine, wenn du jetzt an einen Song wie Inagada Davida denkst von Iron Butterfly, 20 Minuten lang auf der Platte. Und natürlich haben die eine Radioversion schon Ende der 70er oder Anfang der 70er gemacht, die dann irgendwie, keine Ahnung, 4 Minuten ist oder so, weil du das, weil niemand 20 Minuten im Radio spielen wird. Also das ist jetzt nichts komplett Neues.
Das stimmt. Es ist nichts Neues, wo ich nochmal drauf zurückkommen möchte, ist die Frage danach, wie sehr du deine Kunst als Produkt siehst. Und das hat ja letztendlich auch was damit zu tun, wie viel Distanz hast du als Künstler eigentlich zu deinem Kunstwerk? Also ich habe bei dir bei Gofi gerade gemerkt, als du von deinem Bild erzählt hast, scheint irgendwie ein Bild, was dir selber richtig gut gefallen hat und ne, wo du irgendwie auch was reingelegt hast. Und andere sagen halt so, ich komponiere jetzt hier meinetwegen ein Stück oder ich male ein Bild das finde ich, das ist schön, aber ich habe jetzt selber, es ist nicht so, hat jetzt nichts mit mir als Person zu tun, sondern es ist halt ein Produkt, was ich erschaffen habe. Und ich würde jetzt weder ich würde jetzt nichts von beiden verteufeln, nur ich glaube, dass davon letztendlich ein Stück weit auch abhängt, wie gut sich Sachen oder Kunstwerke für Social Media eignen oder auch was es halt mit dir macht, also ne, ob du da als Künstler gut leben kannst.
Ja. Aber ist es nicht eh so, dass das quasi ja zwei verschiedene Medien sind und meinetwegen, auch wenn du ein ganz ernsthafter Künstler bist, der dem das ganz viel bedeutet und du würdest es nie als Produkt begreifen, kannst du ja sozusagen für Social Media Dinge herstellen oder abwandeln, die dann auf Social Media trotzdem funktionieren und die quasi dein Kunstwerk teasern. Mhm. Also das wäre sozusagen mein Gedanke für Künstler bei Social Media. Die müssen dort anders denken. Die können nicht das Gleiche, was sie zu Hause machen, einfach nur auf Instagram hochladen, sondern die müssen dann dort für diese Plattform denken, wie sie dort anteasern, was sie tun, so dass die Leute Interesse kriegen.
Das ist ein guter Werbeplattform. Ja, das ist ein guter Gedanke, Jay. Ja.
Die Frage ist nur, wenn sie da so herangehen und so frei sind, warum sie dann überhaupt bei Instagram sind. Also.
Ja, weil du ja irgendwie an Leute rankommen willst. Du willst ja, dass Leute auf dich aufmerksam werden. Als Künstler, also es mag vielleicht anderthalb geben, die das gar nicht wollen, aber die meisten,
das stimmt,
wollen doch eigentlich schon ganz gerne, dass man ihre Kunst wahrnimmt.
Ja, das ist, kommt immer natürlich auf die Kunstrichtung drauf an. Musik ist ja auch eine Kunstform oder Literatur ist auch eine Möglichkeit. Wir haben einige Spoken Word Künstlerinnen und Künstler als Freunde, die dann eben ihre Texte auf die Instagram-Kacheln machen und so, ne?
Ja.
So, dass man die dann durchblättern kann. Auch eine Möglichkeit, seine literarische Kunst irgendwie.
Ja.
Bei Romanen ist es schwieriger. Also, man hat ja nur 10 Kacheln, ne? Maximal.
Ja, wie gesagt, aber du kannst ja teasern.
Ja, genau, also, ja, man kann teasern, das stimmt.
Genau. Ne? Die Frage ist halt, wie frei du selber über deine Kunst, sag ich mal, entscheiden kannst. Weil ne, jeder, der in irgendeiner Form mit einem Verlag oder mit einem Label zusammenarbeitet, natürlich da dann eher auch wieder, ja, in gewisse Abhängigkeiten kommt oder zumindest an Wünsche, die halt irgendwie da sind, wenn du verkaufen möchtest, dann müssen deine Social-Media-Posts diesen berühmten Call to Action haben. Das heißt, demjenigen muss am Ende gesagt werden, kauf jetzt die LP oder stream jetzt den Song oder folge uns jetzt auf YouTube. Und das wisst ihr ja, ist ja im Podcast, ist es ja nicht anders bei YouTube, weswegen die Leute alle nochmal erwähnen, dass man auch auf die Glocke klicken soll. Und ich finde sowas halt super nervig, genau, weil es so,
ja, total,
so generisch einfach wirkt und so, ja, auswendig gelernt und dann wieder wirklich so, ja, es geht dann ums Verkaufen, da ist die Kunst dann halt wieder außen vor. Ne? Und nur in diesen Abhängigkeiten bist du ja natürlich, gerade wenn du irgendwie einen Verlag hast, der Zahlen sehen möchte und so weiter. Also ich glaube, dass viele Künstler, wenn sie die Wahl hätten, jetzt vielleicht nicht unbedingt, oder es gibt ja auch Musiker, die das lange Zeit versucht haben, ohne Streaming auszukommen. Also Element of Crime, weiß ich zum Beispiel, die waren bis vor 2 Jahren oder so komplett nicht zu finden. Die hatten ein Best-of-Album auf Spotify und das war's. Ne? Und haben sich da auch immer gegen ausgesprochen, nee, und hier physische Tonträger und so. Und irgendwann machen sie es dann doch. Also,
ja. 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 Das sind halt alte Männer, ne? Die brauchen ein bisschen.
Gut, du kommst nicht drum rum. Also ich meine, aus finanziellen Gründen machst du es nicht. Okay, wenn du in einer Liga spielst, wo du eine bestimmte Streaming-Höhe erreichen kannst, dann verdienst du ja auch ein paar Mark damit. Aber halt lang nicht so viel, wie wenn die Leute alle eine CD kaufen würden.
Ja.
Nur bis du das realisiert hast, weil deine CD-Verkäufe ja irgendwann in den Keller gehen, sozusagen. Das ist ja heutzutage, kaufen ja, wobei die Metal-Fans sind noch einigermaßen treu, habe ich mir sagen lassen.
Die kaufen LPs, die kaufen noch vor allem auch
haptisch, ja. Genau, ja. LPs und auch noch CDs. Aber auf den Streaming Dingern, ich meine, da kriegst du einfach nicht viel, aber bevor du gar nichts mehr hast, nimmst du lieber die 3,50 Euro.
Also, und es geht um die Aufmerksamkeit natürlich, ne? Also,
genau, das ist dann Werbung.
Das ist wieder das Problem mit den Social Media Plattformen oder auch Streaming Portalen, die dann, wie sagt man so schön, als Gatekeeper darüber bestimmen, wem deine Kunst gezeigt wird und wem nicht.
Ja.
Und ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie das war, bevor das mit Social Media anfing. Natürlich gab es ja Marketing in irgendeiner Form für Kunst auch schon immer. Also auch vor 20 Jahren hat man für seine Musik und für seine Konzerte irgendwo geworben, dann halt eher auf Plakaten oder in irgendwelchen Magazinen vielleicht oder so. Aber es ist natürlich so, dass den Plattformen darüber eine riesige Macht verliehen wird, die du auch gar nicht unbedingt, ich sag mal, bei einem, wenn du ein Plakat irgendwo aufhängst, dann kannst du sagen, ich druck 2000 Plakate und zahle Leuten da pro Plakat für 100 Euro, dass das da irgendwo hängt. Bei diesen Plattformen ist es natürlich so, dass da irgendein Algorithmus entscheidet, ist das Bild interessant oder nicht und wird das den Personen angezeigt oder nicht, weil auch da ist es ja so, dass nicht alles gleichwertig behandelt wird. Und das ist dann natürlich für aus Künstlersicht dann schon wieder die Gefahr. Wenn ich dann jetzt darauf achte, dass es gut für den Algorithmus funktionieren muss, dann müsste ich andere Bilder malen, ne? Und dann müssten meine Songs, die ich für Spotify schreibe, auch nicht 8 Minuten sein und auch nicht 5, sondern am besten 2,5 und am besten nur noch Singles veröffentlichen und keine Alben mehr. So, das ist halt, sage ich mal, das Problem, was wir mit Social Media und Kunst dann irgendwann haben. Also
du beschäftigst dich ja beruflich mit Social Media, ne?
Genau.
Kann man den Algorithmus knacken irgendwie? Kann man die Regeln herausfinden, an die man sich auf jeden Fall hält und dann läuft das Ding? Oder ist das ein Mythos?
Also es gibt nicht den einen Code, aber es gibt natürlich, ich sehe auch immer wieder mal so Blogbeiträge und Posts, wo drin steht, was man machen muss und ich denke dann so, okay, das, was da drin steht, ist zwar Mist, aber zumindest haben sie es mit ihrem Post geschafft, ja irgendwie in meinen Stream reinzukommen. Ne? Also,
genau.
Also, ja, okay, ne, so. Aber es gibt letztendlich gibt es nicht den einen Tipp dafür. Also es gibt natürlich Sachen, die man machen sollte. Man sollte darauf achten, dass die Formate vernünftig sind und darauf passen. Also dass man wenn man jetzt ein Bild hat, dass man es vom Format her vielleicht bei Facebook in einem anderen Format postet als bei Instagram, dass die Länge stimmt, dass dieser Call to Action, wie gesagt, da ist, dass man versucht, sich mit anderen zu vernetzen. Da gibt es immer mal wieder Themen, die mal heiß gehandelt werden, die mal angesagt sind. Eine Zeit lang sind es dann bei Instagram Reels, die ganz stark bevorzugt werden. Facebook habe ich dann irgendwann gemerkt, waren eine Zeit lang mal Videos nicht so verbreitet. Die wollten mehr, dass man dann auf Fotos geht. Alles, was auf den Plattformen wegführt, ist grundsätzlich schlecht. Also wenn du bei Facebook was postest, wo ein Link drin ist, kannst du davon ausgehen, dass es schlechter im Algorithmus ist, weil Facebook natürlich nicht möchte, dass jemand auf einen Link klickt und dann von der Plattform weg ist oder aus der App rausgeht. Ne? Also das sind halt so Sachen, aber auch da kann ich ja jetzt nicht sagen, wenn ich irgendwie sage, hier kauf meine Tickets, dann geht das ja nicht ohne, dass ich einen Link mit angebe.
Ja, also, genau.
Ne?
Ja.
Und von daher ist die Frage, ob der perfekte Post jetzt aus Plattformsicht dann auch noch perfekt ist, um meine Ziele zu erreichen.
Und augenblicklich funktioniert, glaube ich, sehr gut, wenn du irgendwie den Namen Till Lindemann anbaust.
Ja. Ja,
genau,
das könnte hinhauen. Ja.
Das sind dann die Hashtags, wo man eine Zeit lang immer mitschwimmen kann, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Genau, richtig. Ja. Aber die eine Methode gibt es halt nicht und jeder, der das behauptet, der versucht halt selber auch nur seine Reichweite zu erweitern, indem er das behauptet. Ne? Also, ja, natürlich, und es ändert sich natürlich auch ständig. Es ist was immer in Bewegung ist.
Das wollte ich gerade fragen, ne? Also die Regeln werden geändert sozusagen. Ja. Man kann eigentlich das nicht lernen und dann weiß man, wie es geht und dann bedient man das eben, sondern die Plattform kann sich entscheiden, wie du gerade gesagt hast, Videos finden wir jetzt gerade nicht so geil, Fotos wollen wir jetzt lieber haben und dann ist das so.
Ja, und natürlich reagieren sind die ja auch nie autonom, also man merkt das natürlich, als TikTok dann irgendwann aufkam mit diesem, mit diesem einfachen Format, was es da gibt, da musste Instagram dann natürlich hinterherziehen und hat halt gesagt, okay, wir setzen jetzt auch alles auf Reels, weil bei TikTok funktioniert das, ne? Und wir haben das vielleicht verschlafen und deswegen sagen wir jetzt, produziert bitte nur noch Reels, bitte postet keine Bilder mehr und keine anderen Videos in anderen Formaten, sondern nur noch die Reels, ne? Und dann geht es auch immer gar nicht mehr darum, abonnieren mich die Leute, sondern werde ich in dem Feed, sage ich mal, zufällig gefunden. Ne? Das kommt dann halt auch noch dazu.
Ja,
das ändert sich halt immer wieder. Von daher ist das, was man heute so als Strategie entwickelt, vielleicht morgen schon wieder out. Ne? Aber
wie gehst du denn dann vor als jemand, der ja Sachen platzieren muss? Ne? Also du, wenn ich das richtig verstanden habe, arbeitest du ja dann für irgendwelche Bands,
genau.
Und arbeitest denen bezüglich deren Social-Media-Auftritt zu. Wonach entscheidest du denn dann, ob du jetzt eher in Sachen Real denkst oder in Sachen Bild oder in Sachen was weiß ich was? Also
ich muss natürlich immer ein bisschen davon ausgehen, was ich habe. Da sind auch Bands total unterschiedlich. Es gibt Bands, die können sehr viel Content erstellen. Da frage ich Sachen an, die liefern das super ab. Es gibt andere, die sind eher so vielleicht bewusst auch ein bisschen schüchtern oder sagen, wir möchten nur posten, wenn wir auch was zu sagen haben. Aber natürlich würde ich dann immer das anfordern, wo ich weiß, was der Plattform momentan, was am besten funktioniert. Ne? Aber auch da sind Künstler wirklich sehr, sehr unterschiedlich von dem, was sie so, was sie A zur Verfügung stellen können. Wie viel Zeit sie da auch reinstecken können, muss man sich halt auch vorstellen, wenn jetzt eine Band 4 Wochen auf Tour ist. Ja. Es gibt manche, die sind dann Social Media mäßig so affin, dass sie selber dann auch viel posten. Andere nehmen sich jemand mit dazu, einen Videograf, der dann jeden Tag Reels erstellt und rüberschickt oder sowas. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Was mir halt immer nur wichtig ist, ist tatsächlich nicht für jede Band so ein Konzept aufzufahren und zu sagen, ihr müsst das und das und das machen, sondern ich gucke mir an, wie ist der Künstler eigentlich und was für eine Wirkung hat der aktuellen Social Media, wie ist die Fanbase gestrickt, und im Idealfall soll es natürlich so sein, dass das, was ich dann letztendlich mache, so nah an der künstlerischen Vorstellung des Künstlers dran ist, dass man halt jetzt nicht denkt, oh, der hat aber ein Social Media Team, was jetzt das und das gemacht hat, ne? Also
ja. Und das wir ist, folgen als Cobains Erben bei Facebook Feine Sahne Fischfilet. Weißt du vielleicht gar nicht, Jay, aber ich bin ihm mal gefolgt. Facebook hat das ja so geändert, dass jetzt jede Fanpage, die du betreibst, ein eigenes Profil ist.
Genau, richtig.
Und das eigene Profil kann dann wieder eigenen Seiten folgen. Ich hasse Facebook mittlerweile, ehrlich gesagt. Ich fühle mich da überhaupt nicht mehr wohl. Ja, das ist mega kompliziert geworden. Aber jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, war, Cobains Erben folgt auf Facebook Feine Sahne Fischfilet und die ballern ohne Ende Content raus. Ne? Das ist ziemlich beeindruckend, finde ich.
Ja.
Und es wirkt authentisch, muss ich sagen. Obwohl die definitiv jemanden für die PR, für die Social Media dabei haben, weil die halten das Telefon nie selber. Das macht immer jemand anders für die, offensichtlich. Ja. Und der steht dann bei Auftritten auch mal hinter dem Sänger, wenn er gerade vor der Menge kniet und gerade irgendwie brüllt oder so. Aber das ist immer so, hey, wir sind in Wien und hey, wir sind in Bochum und jetzt sind wir wieder am Ostseestrand. Oh, ist das geil. Also permanent kommt dieser Content. Ne? Das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen, wie die das machen.
Ja, mir geht es inzwischen so auf den Zeiger, dass du quasi sowohl auf Insta als auch bei Facebook quasi, also alle wollen dir was verkaufen.
Ja.
Und ich selber will den Leuten ja auch was verkaufen. Ja. Ich mache das ja auch, dass ich meine Hossa Talk Sachen teile oder Cobains Erben oder sonst wie. Ich will ja auch, aber ich finde, mir geht es irgendwie immer mehr auf den Zeiger, dass ich da durch die Timeline scrolle und irgendwie denke, ah ja, jetzt erzählst du, dass du irgendwie einen tollen Ausflug am Wochenende gemacht hast, aber eigentlich willst du mir verkaufen, was du für ein geiles Leben hast.
Ja,
so.
Ja, das stimmt.
Und im Grunde promotest du jetzt kein Produkt, aber dich. Aber das ist Promotion, Promotion, Promotion. Und das geht mir immer mehr auf den Zeiger. Und ich habe immer weniger Lust, durch Social Media mich da irgendwie groß einzuklinken. Ne?
Ja.
Ja, das merkt man aber auch, wenn man sich anguckt, welche Posts funktionieren jetzt und welche halt nicht. Also wenn du jetzt einen Post hast, wo du irgendwas verkaufst, dann wird es in der Regel so sein, dass die Interaktionen da eher wenig drunter sind. Also ich habe da ein interessantes Beispiel von einer Band. Es ist dann ganz interessant, am Ende des Jahres kommen ja immer bei Instagram diese Top 9, kann man sich ja erstellen lassen. Das sind die neun Posts, die am besten funktioniert haben. Und da hatte ich das dann einmal tatsächlich bei einer Band, da hatte ich mal ein Backstage-Foto gepostet, wo einfach nur die Pizza-Bestellungen drauf waren von der Band. Also der Zettel, der ausgefüllte Zettel, was für Sorten Pizza die sich Backstage bestellt haben. Und das sind so Sachen. Und dieses Bild war dann tatsächlich in diesem Jahr auf Top 1, was die Anzahl der Kommentare und Likes bekommen hat. Weil
Und das ist da ja konnten was, sich alle mit identifizieren auch, ne?
Ja, genau. Dann fragst du die Leute noch, ne, was für eine Pizza hättet ihr bestellt? Und das genau. sind halt Sachen, das ist halt easy. Da weißt du, da geht es jetzt nicht ums Verkaufen. Und ja. natürlich kommt dann die berühmte Diskussion Pineapples und Pizza, kommt dann natürlich noch mit dazu. Das spielt dann auch noch damit rein. Da will jeder seinen Senf zu geben, ne? Ja. Aber das sind ja Sachen, die kannst du jetzt nicht unbedingt planen. Die sind aber wichtig. Und das ist halt was ich auch immer finde. Du musst Posts zwischendurch haben, die einfach nur mal ein gutes Gefühl auch irgendwie vermitteln. Also irgendwie ein, weiß ich auch nicht, ein geiles Live-Foto oder halt irgendwie sowas, wo du mal ein bisschen was lockerer machst und nicht immer gleich unter diesem, wo du halt nicht diesen Call to Action hast, ne? Und nicht dieses kauf das, buch jetzt hier und folge uns jetzt da und da und so, ne? Ja. Das sind das, um das Ganze so ein bisschen auch aufzulockern. Das ist eigentlich da, ist schon ganz wichtig. Und man sieht ja auch, dass das halt funktioniert, weil, ne, weil die Leute sich dann...
Ich glaube eigentlich, dass Leute gerne Leute sehen und am Leben anderer Leute teilhaben.
Genau. Posts mit eigentlich Gesichtern funktionieren übrigens auch immer besser.
Was funktioniert besser?
Posts, wo man Gesichter sieht, und zwar groß. Ha. Also, ne?
Ah, okay. Also nah Aufnahmen.
Genau, so also nicht irgendwie, weiß ich, eine riesige Bühne, wo man am Ende zwar sieht, da sind Musiker drauf, aber man erkennt gar nicht mehr, sondern dann lieber irgendwie ein Close-up, wo man sozusagen sich auf eine Sache fokussiert, ne?
Ja.
Das ist halt das fällt halt auch auf, dass die besser performen halt im Social Media, als wenn du jetzt irgendwie eine große Szene hast, die du erstmal auch kognitiv erfassen musst. Also wo
das
ist.
Aber weißt du. Das sind ja eigentlich ganz normal menschliche Bedürfnisse, ne?
Genau.
Also du willst eigentlich irgendwie einen Bezug haben zu einer Person zum Beispiel. Das kennt man aus dem Journalismus auch. Wenn du eine Story schreibst, schreibst du über ein Einzelschicksal. Du schreibst nicht irgendwie Leute, die bei einem... Leute leben in einer Region, wo irgendein Pharma-Fabrikunfall passiert ist, ja, und das Grundwasser wurde verseucht oder so, ne? Dann fängst du den Artikel nicht an mit... So und so viele 100.000 Leute haben kein sauberes Trinkwasser mehr, sondern du fängst an mit Marita, die jeden Morgen ihre Dings aus dem Wasser braucht, bla bla, und jetzt hat sie keins mehr und vollständig. Du gehst sofort aus der Seite.
Ja, genau, richtig.
Weil du dann da bist, weil du dann die Geschichte lesen möchtest. Ne?
Genau.
Und das gilt für die Social Media dann offensichtlich auch. Also das kann ja nur dann für uns bedeuten, wenn wir dann eben auch... Ich bin ja leider irgendwie als Künstler auf Social Media angewiesen. Ich habe ja keine Wahl in Wirklichkeit. Ich finde nicht statt für euch, die ihr jetzt zuhört, wenn ich nicht auf den Social Media stattfinde. Das heißt, ihr wisst dann nicht, was ich mache. Ich lebe davon, dass ihr wisst, was ich mache. Also muss ich das nutzen. Ne? Aber das könnte für mich ja bedeuten, dass ich eben Leute an meinem Leben Anteil haben lasse. Zum Beispiel. Hm. Also an der Pizza-Bestellung, was weiß ich.
Ja. Das machst du ja auch schon, Gofi, wenn du dann irgendwie, wenn dein Bild, was du hast drucken lassen, kommst und du es dann auspackst und so, und du filmst das und stellst es auf Facebook oder so. Ja. Das ist ja genau so eine Sache. Und erzählst dann, wie toll du dich freust und so.
Ja, das stimmt.
Das ist ja im Grunde genau so eine Geschichte.
Genau.
Also,
Menschen wollen halt gern Geschichten hören. Ne? Das ist immer noch das. Ja. Das alte Lied und so, wie es halt funktioniert. Und das funktioniert im Social Media natürlich auch, wobei wir da dann wieder irgendwann dabei sind, dass Sachen möglichst kurz auf den Punkt gebracht werden müssen. Ne? Und
genau.
Ja. Und das ist halt das dann wiederum auch die Frage, auch Jay, wenn du sagst, du hast eigentlich keinen Bock mehr auf Social Media. Ich glaube, dass das vielen so geht und dass das ein Stück weit auch das perfide ist, dass wir es aber ja trotzdem immer wieder angucken, ne?
Genau.
Genau. Stimmt,
logisch. Mach ich auch, ne?
Das ist halt das.
Und es passiert mir immer wieder, ich will nur mal kurz was tatsächlich recherchieren bei Facebook, ne? Ich sitze an irgendwas und manchmal guckt man ja auf Facebook Sachen nach, weil man sagt, keine Ahnung, jemand hat mir was geschrieben oder irgendjemand ist doch gerade irgendwo, wo war denn nochmal? Ich gehe also auf Facebook, nach 5 Minuten oder 10 Minuten denke ich, was wollte ich nochmal?
Ja, genau.
Weil ich wischer am Scrollen bin, ne? So, Und dann denke ich so, ey, fuck, warum bin ich nochmal hier? Ah ja, stimmt, ich wollte ja eigentlich nur mal kurz was nachgucken.
Ganz genau. Das geht mir ständig so, ja. Ständig.
Genau.
Genau, ich meine, und wie gesagt, also mich nervt das, aber ich beteilige mich daran ja auch. Ne? Also ich Ich fände es nur schöner, wenn die Leute tatsächlich einfach nur ein bisschen was Privates posten würden und dann ich als Einziger die Sachen, die ich mache.
Genau. So soll es sein, genau. Vielleicht wär das mal dann der nächste Facebook-Algorithmus. So alles Private wird sozusagen blockiert, außer von Jay. Umgekehrt, genau. Alles kommerziell.
Ja,
genau. Aber ja. Auch da fand ich es ganz interessant. Da habe ich mal neulich was zugehört zu dem Thema, warum wir eigentlich immer wieder zu Social Media greifen. Da gibt es den Begriff von der intermittierenden Verstärkung. Ich weiß nicht, ob ihr euch was sagt.
Nee.
Oder intermittierende Verstärkung oder auch
intermittierende Verstärkung.
Operante Konditionierung habe ich auch mal gehört. Das ist wohl das Gleiche. Das kennt man wohl aus der Pädagogik. Und zwar gab es dann auch mal, gab es halt Versuche. Also die Frage ist ja, wann findet man was interessant und wann nicht? Und da gab es mal ein Beispiel aus der Tierwelt. Da hat man irgendwie im Wald Futterkrippen aufgestellt und in der einen Futterkrippe war nie was drin, in der anderen war immer was drin und in der dritten war manchmal was drin. Und jetzt ratet mal, wo die Tiere am meisten hingegangen sind.
Da, wo immer was drin war.
Die dritte, oder?
Man würde denken, man würde dahin gehen, wo immer was ist, aber es war genau anders. Sie waren da, wo es manchmal was gab.
Echt?
Ja. Und das ist halt was irgendwie unser Gehirn sozusagen.
Aber wie erklärt man das?
Das erklärt man damit, dass der Mensch von seinem Gehirn her einfach dieses Drama und diesen Thrill braucht. Ist jetzt was da oder ist nichts da?
Ah,
und das gibt's halt,
dem Hirschen geht das nicht anders.
Genau, also das ist wohl, es gibt da halt auch Versuche, wo so Tiere auf so eine Taste drücken mussten und entweder es kam was oder es kam halt nichts. Ja. Ne? Und da hat man auch gemerkt, wenn die da waren bei der Taste, wo es manchmal was kam, macht einen halt so ein bisschen gaga, weil man halt nicht weiß, ist jetzt was da, könnte was da sein. Und das ist ja das, weswegen wir zum Handy greifen. Es könnte mir jemand geschrieben haben.
Ja, das stimmt. Ne?
Ja, genau.
Es könnte was sein. Es ist vielleicht ist nichts. Wenn man wüsste, das ist immer, dann würde man sagen, boah, lass mich jetzt mal in Ruhe. Aber vielleicht ist was wahr. Vielleicht ist was ganz Wichtiges. Vielleicht hat jetzt gerade, entdecke ich jetzt gerade den Post, worauf ich immer gewartet habe, der so spannend ist. Und das ist natürlich was einem im Hirn so ein bisschen, wie soll ich sagen, wie wir halt ticken, dass wir gerne was Neues haben, dass wir gerne uns überraschen lassen wollen. Funktioniert das nicht? Ne? Ist eigentlich total verrückt, aber was immer da ist, ist halt langweilig. Und was manchmal
kann man
da ist,
das eigentlich auch, können wir das auch anwenden? Jetzt mal ganz fies, ne? Wir sind Künstler und wir versuchen Leute für unsere Sachen zu interessieren. Eigentlich heißt doch die Devise Kontinuität, oder? Sei einigermaßen ausrechenbar. Sage, du schreibst Montag dein Newsletter, das Goofy Gramm zum Beispiel, kann man abonnieren bei Goofy Müller. Also jeden Montag kommt das Goofy Gramm. Aber wäre es nicht vielleicht auch irgendwie eine gute Idee, so ganz unregelmäßig zu veröffentlichen? Manchmal kommt da so voll der geile Content und dann mal wieder gar nicht so.
Also aus Algorithmus-Sicht würde ich dir jetzt wahrscheinlich sagen, dass die Plattformen darauf achten, dass du möglichst gleichmäßig posten. Oder gerade bei Podcasts wird das ja, glaube ich, wirklich empfohlen, da den festen Tag zu haben, weil die Leute sich dann darauf freuen und das wissen. Und wenn du da halt einmal raus bist, ne, dann richten sich ihren Tag ein, an dem das erscheint und wissen, okay, heute kommt der neue Podcast, den höre ich mir heute Abend an. Wenn der dann einen Tag später kommt, dann haben sie vielleicht ihr Sporttraining und haben es dann wieder vergessen und müssen in der nächsten Woche zwei aufholen und so.
Stimmt.
Ich glaube, es ist halt eher so dieses Stream-basierte, das ist, glaube ich, eher so das Thema dabei, dass ich halt ja immer nicht weiß, was kommt jetzt als nächstes. Und deswegen halt auch dieser Algorithmus, ne? Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge werden mir die Beiträge angezeigt. Kommt jetzt eine Werbung oder kommt jetzt, dass, keine Ahnung, mein bester Freund Geburtstag hat oder kommt jetzt, dass meine Lieblingsband mir ein Ticket verkaufen will oder ne, das ist halt das, weshalb wir immer wieder dazu greifen letztendlich. Ne?
Ja.
Und da ist dann natürlich die Grenze zur Manipulation dann auch wieder, wie Jay sagte, oder zur Propaganda dann natürlich offen, dass man sich das ein Stück weit natürlich zu eigen machen kann, diese menschliche Fähigkeit, wo ich halt eher mal sagen würde, versucht lieber mal Social Media freie Zeit einzurichten. Das tut echt gut. Also smartphonefreie Zeit, also wirklich so Phasen zu haben, wo ich einfach mal diesen Reizen halt nicht nachgebe und dann, ja.
Du als Fachmann machst das manchmal?
Ja, also ich hab mir das tatsächlich angewöhnt vor ein paar Jahren, dass ich auch vor allen Dingen morgens, wenn ich aufwache morgens, die erste Stunde des Tages, da gucke ich nicht auf mein Smartphone. Also,
ah ja.
Ich habe mir sogar so einen alten Radiowecker wieder gekauft und ins Schlafzimmer gestellt, dass ich mich vom Smartphone nicht wecken lassen muss und das dann doch wieder in der Hand habe.
Ja.
Aber ich glaube, dass es halt wichtig ist, dass man erstmal selber so in den Tag startet und erstmal, wie sagt man ja so schön, bei sich selber ist. Weil letztendlich Social Media ist ja was uns total ablenkt eigentlich von uns selber.
Ja,
und,
stimmt.
Ne,
ja.
Ablenkt von dem bei sich selber zu sein, zu meditieren, wie man so sagt, heißt ja so zur Mitte wieder zu finden und sowas. Und es ist eigentlich was uns eigentlich total rauszieht aus dem Hier und Jetzt. Und also deswegen ist für mich das total wichtig, also da wirklich Zeiten zu haben, wo ich sage, also das morgens diese Zeit ist mir halt ganz wichtig. Und auch wenn ich sage, ich bin irgendwo eingeladen oder gehe irgendwo essen oder sowas, dann bleibt das Smartphone dann auch in der Tasche. Also.
Kann ich nur empfehlen. Das ist klug.
Also, und vielleicht ist das, um mal auf die Tierbilder vielleicht zurückzukommen, auch so ein bisschen der Versuch, einfach Sachen zu machen, wo man so ein bisschen einfach überlegen kann und auch vielleicht mal eine Minute sich das Bild einfach anguckt. Ne? Also wo man es halt nicht schnell weiterscrollen kann und sagen kann, ich habe es sofort erfasst, sondern ja, vielleicht ist es ja eine Form von Meditation.
Das könnte sein.
Naja, ich finde, also gute Satire hat immer was von Unterbrechung. Ne? Also so wie auch gute Religion dich immer unterbricht in irgendeiner Form. Und ich finde, also Witze, die man zu schnell schnallt, ja, das sind Schenkelklopfer, aber dann ist er auch gleich wieder weg. Aber so diese Satire, also diese, keine Ahnung, Comics oder Zeichnungen, wo du dann erstmal drüber nachdenken musst und der Witz erst um die Ecke kommt und du dann sagst, boah, ist das geil. Das ist halt sozusagen, das unterbricht dich. Ne? Also nicht eins und noch eins und noch eins und noch eins, sondern du musst dir einen Augenblick Zeit nehmen, um das auf dich wirken zu lassen, damit du es auch rallst. Also deswegen finde ich das, also es ärgert mich manchmal, wenn Leute irgendwie eine Karikatur malen, die ich nicht sofort schnalle. Aber ganz oft habe ich den Effekt, wenn ich dann nicht weiter scrolle, sondern sage, worum geht's hier? Und mir das dann auf mich wirken lasse und plötzlich macht's Klick. Dann denke ich, oh, wie geil ist denn das? Ja. So, das ist Unterbrechung. Ja.
Genau.
Vielleicht abschließend die Best Practices für Künstler in den Social Media. Hast du da was? Oder sagst du, nee, gibt's nicht. Also wir müssen einfach gucken, wie er klarkommt.
Authentisch sein ist natürlich jetzt eine sehr naheliegende Antwort, aber natürlich halt...
Du, das Wort habe ich ja noch nie gehört, glaube ich.
Also, genau.
Ja.
Also klar, regelmäßig Sachen zu posten, immer zu überlegen, könnte das jetzt interessant sein? Also manchmal haben Künstler gar nicht so auf dem Zettel, was eigentlich interessant ist. Die erzählen mir dann manchmal, ach ja, gestern hier waren wir im Proberaum und haben hier irgendwie unseren neuen Songs ausprobiert und keine Ahnung was. Oder wir haben jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, sind gerade auf Tour und wir haben einen Truck, der sieht total geil aus, da ist irgendwie fett unser Schriftzug drauf und sowas. Ja, dann sage ich, dann macht da bitte Bilder von und postet die. Ne? Also irgendwie einfach im Alltag ein bisschen mehr zu überlegen, was könnte meine Fans interessieren, auch eben nicht nur unter diesem Aspekt, wie kann ich meine Kunst verkaufen, sondern eher, wie kann ich mich als Künstler halt auch darstellen, ruhig auch das eine oder andere Private, also sowas interessiert die Leute eigentlich auch immer, wo kommt meine Inspiration her, was sind meine Top-Filme, was sind, oder was auch immer, woher man seine Inspiration nimmt. Man sollte sich mit den Plattformen ein bisschen auseinandersetzen und dazu gucken, dass man da was Länge und Format angeht, dass man da halt auf der sicheren Seite ist, dass man, weiß ich, bei Facebook keine Videos postet in einem Format, die halt abgeschnitten werden oder solche Sachen. Das sind halt oft so Anfängerfehler, die halt passieren. Ne? Dass kann man auch immer googeln, wenn ich jetzt wissen möchte, welche Größe ist eigentlich die optimale. Also diese handwerklichen Sachen, die sind halt gut zu wissen. Und ansonsten natürlich versuchen, mit den Fans in Interaktion zu kommen. Also fragt die Leute, was haltet ihr davon? Schreibt es in die Kommentare. Oder Fragen zu stellen ist auch natürlich immer gut. Also das ist ja eh so mein Ansatz. Die richtigen Fragen sind wichtiger als die richtigen Antworten. Und da kann man natürlich als Künstler auch viel machen. So, wenn du jetzt meinetwegen dein Bild postest, fragt die Leute denn, ich habe das Bild jetzt nicht gesehen, aber du könntest sie natürlich fragen, was seht ihr denn da drin in dem Bild? Oder irgendwie sowas. Oder Fragen zu stellen, gefällt euch besser, keine Ahnung, Bilder auf Leinwand, Bilder auf Papier, Bilder mit Aquarell, Bilder mit was auch immer. So versuchen, ins Gespräch zu kommen und als Künstler auch nahbar zu werden, wenn es zu einem passt. Ne? Also
ja.
Es muss halt zum Konzept passen. Also es gibt auch Künstler, die sagen, ich möchte bewusst diesen Künstlerstatus haben. Ne? Also und möchte mich da jetzt nicht zu sehr in den Dialog begeben. Aber auch wenn das wiederum passt, dann kann auch das im Social Media funktionieren, dass man eher so unnahbar wirkt. Also
genau.
Es muss halt einfach zu einem passen. Und da muss ich halt erstmal mich vielleicht fragen, wer bin ich überhaupt? Was ist so meine Attitude? Wie möchte ich als Künstler wahrgenommen werden? Und danach zu überlegen, okay, wie gehe ich da jetzt an? Also so ein bisschen so eine, ich sag mal, Strategie, vielleicht sich das auch überhaupt mal aufzuschreiben und dann, ja.
Cool. Da war ganz schön viel dabei. Okay. Ja.
Naja. Goofy, dann wirst du jetzt ja durchstarten, glaube ich.
Also. Ja. Ich glaube, ich brauche vor allen Dingen die Disziplin. Also, das stimmt genau, was du gesagt hast, Tim. Das Problem. Ja, poste das doch einfach mal. Manchmal denke ich so, ich könnte das jetzt posten, aber ich habe keinen Bock.
Ja,
genau so geht es mir auch. Ständig.
Das ist letztendlich, den Tipp kann man natürlich auch geben, wenn man da keinen Bock drauf hat oder sich jemand zu suchen, der davon Ahnung hat. Ne? Das ist halt auch was ich halt auch nochmal dazu sagen muss. Es gibt ja viele, die in dem Bereich mittlerweile arbeiten. Man tut das immer so ab, von wegen, ja, der ist Social Media Manager. Die Leute wissen auch oftmals nicht, was das halt auch für Arbeit ist, die da drin steckt. Weil die denken dann so, hier, ne, so, du machst ja mal eben den Post, aber was da alles hintersteht, das sehen die halt nicht. Allein die technischen Hintergründe, dass die Plattform dauernd irgendwas ändern, dass du da hinterher sein musst, dass du dir erstmal einen Text ausdenken musst und dann nachher in der Kommentarspalte aufräumen musst, falls da ein Shitstorm kommt oder blöde Kommentare oder irgendwelche Bots oder was auch immer da heute. Also das ist tatsächlich schon ein Job, den man durchaus auch mehr würdigen sollte und der auch tatsächlich anstrengend ist, weil alles, was viel mit Bildschirmarbeit zu tun hat, ist auch einfach anstrengend. Und,
ne? Aber wenn man dann anfängt, das selber zu machen, dann merkst du plötzlich, eigentlich hatte ich eine ganz andere Arbeit, aber jetzt muss ich gerade Social Media Beauftragter für mich selber sein. Das ist wirklich immens. Ja,
Wahnsinn.
Leute, ich habe abschließend eigentlich nur noch eine Frage. Was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Genau. Aber dein Tier, Jay, was ist es denn?
Mein Tier? Ich hätte gerne einen Eichelhäher.
Eichelhäher, ja. Oh. Wo hat der Eichelhäher die Eichel her?
Genau.
Okay. Ich habe es aufgeschrieben.
Fände ich cool.
Und ich weiß gerade tatsächlich überhaupt nicht, wie ein Eichelhäher aussieht, aber ich werde es rausfinden.
Man kann das
ich auch nicht.
Kann man googeln.
Ich fand den Namen nur irgendwie
schön. Ist auch schön. Es gibt auch komische Tiernamen tatsächlich.
Ja. Eichelhäher sehen sehr schön aus. Das wirst du wahrscheinlich nicht zeichnen können, aber die sind schöne Vögel.
Wollt ihr die beiden Tiere denn zusammen in einer Zeichnung? Oder wollt ihr?
Ja, natürlich.
Ja, das fände ich cool.
Die sollen zusammen.
Ja, damit es eine Cobains Erbenzeichnung ist.
Genau. Okay.
Dann werde ich mir
was Schönes für euch ausdenken und am Tag der Erscheinung dieser Folge wird es dann online sein.
Geil.
Sehr, sehr cool. Genau. Und ihr Lieben da draußen an den Kopfhörern oder vor den Boxen. Wir wünschen euch natürlich zwei schöne Wochen, bis wir wieder da sind.
Jawohl.
Weiß gar nicht, haben wir schon, wer der nächste Gast ist? Oder wir sprechen wahrscheinlich dann haben wir einen Duo-Talk, oder?
Dann haben wir einen Duo-Talk und eigentlich geplant, also darüber wollte ich eigentlich noch mit dir reden, ne? Eigentlich geplant war die Folge über den neuen Left Behind.
Ah ja, genau.
Aber du hast den Namen schon genannt, Till Lindemann. Ich habe mich da gefragt, ob es nicht vielleicht auch irgendwie sinnvoller wäre, eine Folge über Till Lindemann zu machen.
Ja, das
und über Macht wir mal gucken. In Kunst und Machtmissbrauch und so weiter, das drängt sich gerade ziemlich auf. Also da müssen wir mal drüber nachdenken, was wir besser finden. Also die zwei genau. Optionen hätten wir.
Auf jeden Fall kommt ein Talk.
Es wird ein Talk erscheinen und er wird gut werden.
Ja. Und er wird sehr gut werden. Und er wird
sehr gut werden. Immer. Ja, ja, wie immer.
Und bis dahin wünschen wir euch eine todesfreie Zeit mit viel Kunst und viel Vergnügen.
Genau.
Und Tim, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja, das war toll,
und mit
Tim.
Uns über deine absurden Zeichnungen
genau.
gesprochen
genau.
hast und uns ein bisschen Einblick in das Leben eines Social Media Managers gegeben hast. Das war echt
das
toll.
Das war mir eine große Freude. Immer wieder gerne.
Vielen Dank.
Genau.
Also,
dann bis bald.
Alles gut.
Tschüss. Ciao.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.